Und sie kommt sicher zurück? Du versprichst mir das? Aputa, die Mutter der kleinen Haki, wandte sich jetzt schon das fünfte Mal mit dem immer gleichen Anliegen an Aroa. Aroa bejahte erneut. Wir passen alle auf Haki auf, erklärte sie. Nicht wahr, Kinder? Haki war das jüngste der vier Kinder, die der Stamm der Ngatika Hungunu mit Aroa und Matiu nach Utaki schickte. Ich werde Rechtsanwalt, erklärte der 12-jährige Anaru selbstbewusst. Und dann bringe ich unsere Sache vor die Pakea-Gerichte und wir kriegen unser Land zurück. Anaru sprach von allen Kindern schon am besten Englisch, aber Korea stand ihm dabei in nichts nach. Purai war eher technisch orientiert. Dass er mit nach Utaki kommen durfte, verdankte er vor allem Matiu, dem sein Erfindungsreichtum und seine Wissbegier schnell aufgefallen waren. Matiu und Aroa, die künftigen Schulkinder und ihre Eltern, warteten am Bahnsteig. Die Mutter von Purai und auch die von Haki waren in Tränen aufgelöst. Kurias Mutter glättete immer wieder den Rock des neuen Pakea-Kleides ihrer Tochter. »Und dieses Ungeheuer?« Purais Mutter musste gegen das Pfeifen des einfahrenden Zuges anschreien. »Wird es die Kinder nicht verschlingen?« Sie wies auf die Lokomotive, die auf jemanden, der nie zuvor eine Eisenbahn gesehen hatte, zugegebenermaßen bedrohlich wirken musste. »Das ist doch kein Ungeheuer, das ist eine Dampflokomotive!« Purai lachte. »Die zieht die Wagen, mit denen wir fahren, wie ein Pferd, nur viel, viel stärker!« »Sie erscheint mir wie ein Drache!« murmelte seine Mutter. »Gelingt es denn, den Pakea sogar Drachen zu zähmen?« Der Wind war an diesem Tag eisig. Dazu erreichte er eine Geschwindigkeit, die Aroa den Atem nahm. Das Mädchen war froh, als es endlich im Abteil saß. Aroa wies den aufgeregten Kindern Plätze zu und kontrollierte noch einmal, ob auch wirklich alle Fahrkarten bereit lagen, während Matteo das Gepäck in den Netzen über den Sitzen verstaute. Schließlich setzten sich die schweren Eisenräder der Dampflokomotive in Bewegung. Die Kinder winkten ihren Eltern fröhlich zu. »Sag mal, kommt es mir nur so vor oder schwankt der Zug?« Aroa blickte von ihrem Buch auf, als die Wagen sich nun über Serpentinen und durch enge Kurven weiter hinauf in die Berge schraubte. Sie hüllte sich enger in ihren Umhang. Der Wind draußen tobte infernalisch. Man spürte ihn selbst im Waggon, er blies durch die kleinsten Spalten in den Holzwänden. »Ach was«, erklärte Matiu, an den Aroa sich mit ihrer bangen Frage gewandt hatte. »Der Zug liegt ganz sicher auf seinen Schienen. Dazu wurde doch extra die Mittelschiene erfunden. Vielleicht kommt's dir so vor, weil jetzt keine Lok mehr vor uns ist.« »Ich finde auch, es fühlt sich etwas wackelig an«, meinte Korea, klang aber unbesorgt. »Das ist der Wind. Eigentlich müsste man so einen Zug auch mit Segeln antreiben können, wie Kanus, oder?« Aroa und Matteo lachten. »Dazu ist der Zug viel zu schwer«, beschied Matteo die Kleine. »Und deshalb kann er auch nicht schwanken oder weggeweht werden. Er...« Matteo verstummte, als es sich schlagartig anfühlte, als legte sich der Zug tatsächlich in eine Kurve. Auf einmal war auch ihm mulmig zumute. Aroa blickte ängstlich den Steilhang hinunter, an dem sie entlang fuhren, und plötzlich verspürten sie einen Ruck. Der Wind erfasste ihren Waggon, er neigte sich auf den Abgrund zu. »Runter! Ducken! Deckung!« Irgendjemand schrie. Aroa wusste später nicht mehr, ob es Matteo war oder ein anderer. Instinktiv ließ sie sich auf den Boden des Abteils fallen, krallte sich am Sockel der Sitzbank fest und sah aus dem Augenwinkel, wie Korea durch den Mittelgang geschleudert wurde, während Haki durch die offene Abteiltür krabbelte.
»Raus! Ich will hier raus!«
schrie das Mädchen. Seine Stimme vermischte sich mit den Entsetzensschreien der anderen Passagiere. Der Waggon neigte sich immer stärker. Er stand längst nicht mehr sicher auf allen drei Schienen. Die Holzwände knarrten, die Kupplungen zwischen den Waggons quietschten.
»Er fällt! Oh Gott, wir stürzen in den Abgrund! Wir... Ich will hier raus!«
Erneut rief Haki. Das kleine Mädchen rutschte über den Boden des inzwischen schräg liegenden Waggons auf die Außentür zu.
»Nicht, Haki! Du kannst jetzt nicht raus!«
Matteo stolperte ihr nach. Aroa hielt sich krampfhaft fest, sah, wie es hell wurde, als die Außentür sich wie von Geisterhand öffnete und wurde dann durch das Abteil geschleudert. Sie klammerte sich an der Abteilwand fest, um nicht nach draußen katapultiert zu werden. In diesem Moment verlor der Waggon endgültig den Halt auf den Schienen. Er entgleiste und riss auch den zweiten Passagierwagen mit. Dann ging noch einmal ein infernalischer Ruck durch den Waggon und er wurde scharf abgebremst. Aroa hörte Schmerzensschreie von Passagieren, die hart auf den Boden oder gegen die Fenster und Holzwände geprallt waren. Der Waggon hing schräg an irgendetwas fest. Sie rutschte hilflos auf die offene Außentür zu, versuchte noch das Trittbrett zu fassen und sah voller Entsetzen, dass über ihr die beiden Passagierwaggons und einer der Güterwagen in der Luft hingen. Das Bild war gespenstisch. Es sah so aus, als hätte ein unartiger kleiner Junge seine Spielzeugeisenbahn zum Entgleisen gebracht. Die Kupplungen schienen jedoch zu halten und die schwere Lokomotive trotzte dem Sturm. Sie hielt den Zug zusammen. Aroa selbst trotzte dem Wind und der Schwerkraft jetzt allerdings nicht mehr. Das Eisen des Trittbretts war zu schlüpfrig und zu kalt, um ihr Halt zu geben. Der nächste heftige Windstoß ließ den schweren Bahnwaggon schaukeln. Aroa befürchtete, er würde abstürzen und sie unter sich begraben, doch noch bevor sie einen weiteren Gedanken fassen konnte, schlug sie auf einer Böschung auf, rollte weiter und weiter hinunter. Sie schrie vor Schmerzen, versuchte sich irgendwo festzuhalten, aber ihr rechter Arm gehorchte ihr nicht. Hilflos rutschte sie bergab, bis ein Felsblock ihren Fall aufhielt. Sie prallte sehr unsanft mit dem Kopf dagegen. Als sie wieder zu sich kam, befand sie, dass es nur Augenblicke gewesen sein konnten, die sie in barmherziger Dunkelheit verbracht hatte, um sich dann in einem Inferno wiederzufinden. Ihr erster Blick fiel auf die entgleisten Waggons, die wie eine irrwitzige Bedrohung über ihr schwebten. Dann erst überschaute sie die Böschung und sah voller Entsetzen die blutenden und leblosen Körper. Sie hörte Schreien, Jammern und Wehklagen, grausige Töne, die der Wind mit sich riss. »Matteo, wo waren Matteo und die Kinder?«
»Matteo! Kurier, Anaru!«
Aroa begann, nach den anderen zu rufen. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie bemühte sich aufzustehen, kam auf die Knie und entdeckte Matteo. Der junge Mann lag auf einer Felsnase, die hier die Böschung durchbrach. Aroa kroch auf ihn zu. Es war nicht weit, aber es schien Stunden zu dauern, bis sie ihn erreichte. Ihr rechter Arm versagte ihr immer noch den Dienst. Schließlich lag sie keuchend neben ihm und blickte in sein bleiches Gesicht. Er war leblos. Aroa schüttelte ihn.
»Matteo, ich bin hier, Aroa. Matteo, sag etwas!«
Sie versuchte, seinen Kopf zu heben, sah jetzt erst das Blut. Eine Wunde am Hinterkopf. Und seine Arme und Beine wirkten seltsam verrenkt.
»Aroa!«
Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch.
»Du lebst.«
Sie hätte ihn gern gestreichelt, fürchtete aber, den Halt zu verlieren und auf ihn zu fallen. Also legte sie nur ihre Wange an seine. Matteos Gesicht war kalt.
»Ich kann mich nicht bewegen«, flüsterte Matteo.
Aroa richtete sich wieder etwas auf.
»Du bist ganz schön zerschlagen«, meinte sie. »Ich glaube, mein Arm ist auch gebrochen, aber das wird wieder, Matteo.«
Matteo verzog das Gesicht. Es wurde immer blasser. Nein, es wurde grau.
»Aroa, könntest du mich küssen?«
Aroa erahnte seine Worte mehr, als sie zu hören.
»Ich versuch's«,
sagte sie leise und legte ihre Lippen sanft auf die seinen. Sie meinte, den leichten Hauch seines Atems zu spüren, als sie ihn küsste.
»Schön?«
fragte sie. Matteo antwortete nicht. Aroa sah, dass er die Augen geschlossen hatte. Sein Gesicht schien einzufallen. Sie spürte noch einmal seinem Atem nach. Panik stieg in ihr auf. Schließlich schaffte sie es irgendwie, das Ohr an seine Brust zu legen, um auf seinen Herzschlag zu hören. Sie fand ihn nicht, aber sie versuchte, sich einzureden, dass es nur das Schreien und das Pfeifen des Windes um sie herum war, das ihn übertönte. Mühsam setzte Aroa sich auf und zog Matteos Kopf mit ihrem gesunden Arm auf ihren Schoß. Er musste doch wieder atmen, gleich würde er wieder atmen. Sie beugte sich über Matteo, flüsterte ihm aufmunternde, zärtliche Worte zu. Voller Entsetzen sah sie, dass ihr Rock blutdurchtränkt war. Dann begann sie zu schreien.